Es ist schon wunderschön, so als Herde gemeinsam durch diese Woche zu gehen. Und man hat das Gefühl, man wächst so zusammen. Ich muss auch euch gestehen, ihr seid eine sehr angenehme Herde, mit der man so unterwegs sein kann, eine sehr dankbare. Und inzwischen haben wir schon so manches hin und her geblökt und ausgetauscht und Anteil gehabt, auch am Leben gegenseitig. Und das ist schon wunderbar, auch sich gegenseitig zu erzählen, wie der Hirte auch in unserem Leben gewirkt hat und wirkt. Von daher auch danke für all eure Offenheit, für all eure Rückmeldungen. Und wir haben auch in diesen Tagen schon so ein bisschen Zeit gehabt zum Wiederkauen. Das ist ja so bei den Schafen, dass sie sich auf der grünen Weide dann gut nähren. Aber dann brauchen sie wieder auch mal so eine Lagerung, wo sie sich hinsetzen und das Aufgenommene verdauen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das passiert bei mir auch so die Woche. Das ist ja der Vorteil auch, wenn man als Lehrender hier vorne steht, dass man selbst auch hörender ist und empfangender. Und jede Woche mit dem Psalm 23 lerne ich neu dazu oder verarbeite, und das ist sehr wertvoll. Und es war sehr schön zu hören, dass auch so eine Dame sagte, sie hat sich gestern oder die Tage bewusst noch einmal diese drei Psalmen vorgenommen. Ganz bewusst auch noch mal Psalm 22, 23, 24 am Stück gelesen. Und vielleicht hat uns Gott deshalb so einen Regentag geschenkt, dass wir vielleicht auch mal noch mal Ruhe nehmen, um manches noch mal nachwirken zu lassen. Manche Texte noch mal zu lesen. Manche Gedanken nochmal zu reflektieren. Wir Schafe sind zum Wiederkauen geschaffen. Ja, und nicht nur einfach zum Empfangen und Weiterlaufen, sondern das soll sich setzen dürfen. Das soll in unser System übergehen. Es soll sich mit unserem Leben verbinden. Und dann hat die Dame auch gesagt, sie hat Johannes 10 nochmal gelesen. Und ich bin ja am ersten Tag relativ schnell über diese drei neutestamentlichen Texte hinweggegangen. Johannes 10, das sich mit Psalm 22 verbindet, den Sterbepsalm Jesu, und wo es um den guten Hirten geht, der sein Leben lässt für die Schafe, den Gekreuzigten. Und ja, Johannes 10 ist, das ist der Text des Gekreuzigten, des leidenden Christus, des guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Aber wenn wir Johannes 10 lesen, und das habe ich auch nochmal bewusst getan, merken wir, dass auch so manches andere mit hineinkommt. Nämlich dieser gute Hirte sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben und volles Genüge haben. Und das muss ich euch noch nachrüsten. Das fehlt noch zum Thema Genügsamkeit. Das kommt aus dem Johannes 10. Da sagt der gute Hirte, ich lasse mein Leben, damit ihr Leben bekommt. Und da verbindet sich der Gute mit dem großen Hirten, der Gekreuzigte mit dem Auferstandenen. Aber damit ihr Leben bekommt und volles Genüge. Wer diesen Hirten hat, der hat genug. Mehr als genug. Wunderbar, wie auch so diese Themen in solchen Texten auch zusammenfließen. Also ich mache Ihnen Mut, dass Sie das durchaus auch nochmal so nachreflektieren lassen. Und wir haben schon vieles Wertvolle entdeckt und vielleicht auch tatsächlich so, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass wir manches Altvertraute nochmal ganz neu hören diese Woche. Und wie oft haben wir schon mit Psalm 23 zu tun gehabt? Und wie neu dürfen wir ihn diese Woche auch hören und verdauen? Das ist doch wunderbar. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er gibt mir eine ganz neue Gewissheit, haben wir gesehen. Er gibt mir eine ganz neue Genügsamkeit, haben wir gesehen. Und gestern ging es um dieses Wort, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Und wir haben uns zunächst gefragt, was muss passieren, damit ein Schaf sich lagert, sich hinlegt, und haben festgestellt, dafür müssen manche Voraussetzungen erst geschaffen sein, nämlich das Tier, das Schaf muss genug haben, es muss gesättigt sein, das Schaf muss aber auch befriedet sein. Es darf keine Spannungen mehr mit anderen Schafen empfinden, muss sich vielleicht erst einmal versöhnen mit anderen. Und dann muss es auch in dieser Geborgenheit angekommen sein. Ich weiß, dass die Feinde vielleicht zuschauen, dass die Raubtiere da sind, aber sie können nicht zu mir, weil der Hirte bei mir ist. Es muss in dieser Geborgenheit angekommen sein. Und dann erst lagert sich so ein Schaf auf der grünen Aue. Und dann haben wir uns gefragt, was muss passieren, damit ein falsch gelagertes Schaf wieder auf die Füße kommt. Und wir haben dieses Bild mitgenommen gestern. Das hat mir auch jemand gesagt, das ist eigentlich mein Bild. Das bin ich. Dieses Schaf, das auf dem Rücken liegt und die alle Viere nach oben streckt und vielleicht nach außen so ausschaut, als ob es Halleluja ruft, aber eigentlich im Inneren am Ersticken ist. Mein Bild. Aber ich erlebe auch, hat mir dann jemand gesagt, dass der Hirte schon beginnt, mich auch wieder auf die Beine zu stellen. Er wendet sich mir zu, er holt mich aus dieser Mulde, aus dieser Ungleichheit meiner Seele wieder heraus. So schön, wie wir erleben, wie dieser Psalm mit unserem Leben zusammenkommt. Und heute Morgen setzen wir da fort und wir lesen den Vers 3, die zweite Hälfte. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Es geht heute Morgen nicht um die neue Gewissheit, um die neue Genügsamkeit oder um die neue Geborgenheit, sondern um die neue Gerechtigkeit. Diesem Hirten verdanke ich als Schaf, als verlorenes Wesen, eine ganz neue Gerechtigkeit. Das macht uns Christen aus, dass uns durch Christus eine ganz neue Gerechtigkeit zugesprochen wird. Und das wird in diesem Vers auf eine wunderschöne Weise beschrieben und verbildlicht. Er führet mich auf rechter Straße oder auf der Straße der Gerechtigkeit oder, andere Übersetzung, auf der richtigen Straße. Anders ausgedrückt, dieser Hirte lässt mich richtig leben. Gerechtigkeit bedeutet, ich lebe richtig. Ich führe mein Leben so, wie es der Hirte sich vorstellt. Ich lebe mein Leben so, wie es der Schöpfer für mich gedacht hat. Ich werde wieder Mensch. Wie es unser Lehrer Major Ian Thomas immer sagte, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Der Glaube macht uns nicht komisch. Der Glaube macht uns erst so richtig menschlich. Der Hirte macht uns erst so richtig menschlich. Er führt uns zurück dahin, wo wir eigentlich angefangen hatten. Er führt mich auf der richtigen Straße. Und das verdanke ich meinem Hirten, dass ich von ihm lerne, dass ich richtig leben kann. Gerechtigkeit. Dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, die richtigen Spuren wähle, dass ich gerade auch in meinem Wertekodex, meiner Werteorientierung weiß, was gut und falsch ist. Und so lässt er mich richtig leben. Er führt mich auf rechter Straße. Das lässt sich der Hirte nicht nehmen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und der ist eine wunderschöne Beschreibung von dem, was Gerechtigkeit bedeutet. Um seines Namens willen. Gerechtigkeit ist ein Leben um seines Namens willen. Gerechtigkeit ist ein Leben, das seinem Namen Ehre macht. An dem er sich freuen kann, um seines Namens willen zu leben. Das ist Gerechtigkeit. Weil ich mich dann ganz nach dem ausstrecke, was ihm Freude macht, was er sich wünscht, was seinen Namen ehrt. Dein Name werde geheiligt, beten wir im Vaterunser. Das ist das Gebet der Gerechtigkeit. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Gerechtigkeit macht dem Namen des Hirten alle Ehre. Also wunderschöne Beschreibung von dem, was wir beim Paulus später auch nochmal sehr dogmatisch hören und so. Die Bibel ist voll mit diesem Thema der Gerechtigkeit, aber das ist so eine ganz treffende, wunderbare kleine Beschreibung. Gerechtigkeit ist nichts anderes, als um seines Namens willen zu leben. Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist, dass ich um meines Namens willen lebe. Und nun, das Schaf ohne Hirten, das lebt normalerweise um seines eigenen Namens willen und macht seinem eigenen Wesen alle Ehre. Und wenn ich jetzt ohne Hirten unterwegs bin oder mit dem falschen Hirten unterwegs bin, dann finde ich nicht die richtige Straße. Und das ist so. Ich habe in mir einen verlorenen Kompass als verlorenes Schaf. Werde ich ganz sicher die falschen Wege finden? Werde ich ganz sicher nicht diese Straßen und diese Wege und Pfade finden, die der Hirte mich führen wird, weil ich habe so eine eingebaute Fähigkeit, mich zu verlaufen. Das macht mich aus. Also, und ich kann als Mensch so oder so leben, um meines Namens willen, und ich mache meinem verlorenen Wesen alle Ehre, oder ich kann um seines Namens willen leben und mache seinem Heil und seinem guten Wesen alle Ehre. Und das ist so. Und wir wissen von den Hirten, dass wenn man die Schafe sich selbst überlässt, dass sie eigentlich immer auf denselben ausgetrampelten Pfaden unterwegs sind. Deshalb ist das eigentlich ein Problem. In vielen Landschaften, wenn man die Schafe sich selbst überlässt, dann wird das eine Erosion der Landschaften geben. Denn die Schafe gehen immer auf denselben Trampelpfaden und sie zerstören damit auch ihr Umfeld. Man darf die Schafe nicht sich selbst überlassen, weil sie damit sehr viel kaputt machen, denn sie gehen immer auf denselben eingespielten Routen. Deshalb muss dann auch immer wieder ein Hirte kommen und muss die Schafe auf eine andere Weide führen, muss sie bewusst platzieren, nicht nur um ihretwillen, sondern auch um der Landschaft willen. Der Mensch sich selbst überlassen, macht nicht nur sich selbst kaputt, sondern auch seine Umwelt. Das ist nun mal eine Beobachtung. Der Mensch sich selbst überlassen, ohne diesen Hirten, macht sich selbst und sein Umfeld kaputt. Das Ergebnis sehen wir um uns herum, bei all der Schönheit, die Gott uns immer noch erhalten hat. Aber das macht uns Schafe aus. Und diese Welt ohne Gott lebt um des eigenen Namens willen. Und das, was wir da veranstalten, geht auf uns zurück, nicht auf unseren Hirten. Das können wir Gott nicht vorwerfen. Das muss er leider uns vorwerfen. Da, wo wir unserem eigenen Namen Ehre machen oder wo wir um unseres Namens willen leben und unsere Wege finden. Also das Schaf wird sich immer wieder falsche Wege finden, bis dahin, dass es auch gefährliche Wege findet, vielleicht irgendwo abstürzt und gar nicht mehr weiß, wie es vor und zurück kommen soll, weil es einfach diese Fähigkeit hat, sich zu verlaufen. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jesaja 53. Aber, sagt das Schaf jetzt hier, das macht mich ja so neu. Das ist ja das Geheimnis meines großen Hirten, der mich an seinem Wesen teilhaben lässt, an seinem Hier und Jetzt, an seinem Wissen, an seinem Wesen, an seinem Namen, an seiner Ehre. Er führet mich auf rechter Straße, weil er ist, der er ist. Und mein Hirte, sagt das Schaf, das lässt es sich nicht nehmen, Verantwortung zu übernehmen für mich. Denn der Name meines Hirten ist der Gute, der Große und der oberste Hirte. Das ist Jesus, der sich dadurch qualifiziert, dass er ganz für mich denkt, ganz zu meinem Guten ist. Und das hat ja Jesus gesagt, das macht mich zum guten Hirten, ich lasse mein Leben für die Schafe. Also um jeden Preis, sagt Jesus damit, bin ich darum bemüht, dass es dir gut geht, dass dein Leben gelingt, dass du richtig lebst, dass du dein Umfeld und auch dich selbst nicht kaputt machst. Dafür übernehme ich Verantwortung. Dafür bin ich nun mal der Gute und der Große und der oberste Hirte. Das ist meine Ehre, sagt Jesus. und ich, es ist meine Würde und meine Freude und meine Liebe, Verantwortung zu übernehmen für dich. Glaubst du wirklich, dass ich mein Schaf in die Irre gehen lasse? Nein, das ist mein Stolz. Dafür steht mein Name. Dafür stehe ich mit meinem Namen, sagt Jesus als der gute, große, oberste Hirte. Ich lasse dich nicht auf falscher Straße gehen. Ich führe dich auf rechter Straße um meines Namens willen, sagt Jesus. Nun möchte ich das nochmal etwas ergänzen. Hier heißt es jetzt, er führt mich auf rechter Straße. Und da klingt für mich aber auch ein Echo noch hinterher, auch wieder aus Johannes 10, wo es dort heißt, wo Jesus dann sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das Führen ist ja das eine, dass der gute Hirte vorangeht, dass er die guten Wege führt und dass Christsein eigentlich nur bedeutet, Jesus hinterher zu folgen. Da zu gehen, wo er geht. Ja, ihm hinterher zu folgen, das ist ein Psalm der Nachfolge. Aber zu diesem Bild des Hinterherfolgens kommt auch dieser Ruf des Hirten. Denn die Frage ist ja für uns, wie können wir denn unserem Hirten folgen? Denn wir haben ja ein Problem, wir sehen ihn nicht. Wir sehen nicht, wo Jesus unterwegs ist. Aber das ist das große Geheimnis und das ist der Weg der Nachfolge. Es ist ein Weg des rechten Hörens. Wie führt der gute Hirte uns heute? Indem er ruft, indem er redet und indem ich seine Stimme erkenne und dieser Stimme folge. Gerecht leben, neue Gerechtigkeit bedeutet, dass ich mich an seinem Reden orientiere, dass ich auf seine Stimme lerne zu hören. Und da können wir uns ein bisschen ausbreiten in dieser Frage, ja, wie redet Gott denn? Wie redet Jesus denn? Woran erkenne ich denn seine Stimme? Und das darfst du für dich mitnehmen. Wie vertraut bist du geworden mit seiner Stimme? Und wir können da eine kurze Theologie des Redens Gottes und des Wortes Gottes sozusagen ausbreiten. Natürlich wissen wir, dass Gott durch sein Wort redet. Deshalb ist für uns die Heilige Schrift so bindend. Das ist nun mal die Kardinalart gewesen, wie Gott sich mitteilt. Das heißt, wir folgen dem Hirten, indem wir seinem Wort folgen. Der Heiligen Schrift folgen, uns an der Bibel orientieren für alle Fragen des Lebens. Damit, hier höre ich die Stimme meines Hirten. Und alles, was ich an Stimmen je höre, was vielleicht auch der Stimme des Hirten ähnlich kommt, muss ich immer messen an diesem Wort. Das ist so. Das ist das Wort, das uns Gott gegeben hat. Hier redet der Hirte zu uns auf eine unfassbar weite und tiefe und wunderbare Art. Sehr persönlich, sehr profund. Dann ist aber noch ein zweites, das uns Hebräer 1 daran erinnert, dass Gott auf vielerlei Weise geredet hat. Aber in diesen letzten Tagen hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Es gibt in Christus das lebendig gewordene, personifizierte Reden Gottes. Jesus ist der Maßstab für alles Reden Gottes. Alles, was wir als Gottes Wort wahrnehmen, muss gemessen werden an Jesus. Und so verkörpert Jesus auch die ganze Wahrheit der Heiligen Schrift. Das ist so wunderbar, dass wir nicht nur ein Buch haben, wir haben eine Person, Jesus. Jesus verkörpert das Reden Gottes. Es muss sich alles an dem messen lassen, was wir von Jesus wissen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Hirte, und sie folgen mir. Und natürlich gibt es auch viele andere Arten und Weisen, wie Gott jetzt sein Reden, seine Wahrheit auch in unser Leben hinein anwendet. Ich liebe eine Bezeichnung bei den Propheten, bin gern beim Jona unterwegs und dort heißt es zum Beispiel, und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Ja, Gottes Reden wird immer wieder zur Erfahrung. Gottes Reden will zur Erfahrung werden. Nicht nur an einem Buch sich festmachen, nicht nur an einer Person Jesu, sondern es will in meinem Leben Erfahrung werden. Und da könnten wir uns an einem Regentag wie dem heutigen auch ein bisschen austauschen. Wo ist das Reden Gottes in Ihrem Leben schon zur Erfahrung geworden? Wo hat Gott so markant gesprochen, dass Sie einfach wussten, das war so klar von ihm? Gottes Reden will zur Erfahrung werden und dann darf ich ihm auch folgen. Es gibt so eine Geschichte, wir haben neulich auf einer Almhütte in Südtirol gesessen mit einigen katholischen Freunden und haben so ein Wochenende Begegnung mit Gott gefeiert, wunderbar. Und haben uns schon draußen bei der ersten Jause vor der Almhütte schon unterhalten über genau das. Wie hat Gott mit euch schon gesprochen? Und das war sehr interessant, was so manche erzählten. Und ich habe ihnen dann auch erzählt von einer Geschichte als ganz junger 18-Jähriger. Kam ich zu den Fackelträgern, ich habe euch davon erzählt, nach Cape Moray, war 18-jährig und hatte mich irgendwie dahin geführt gesehen und stand eines Tages im Courtyard, das ist so der Innenhof, und kam mit einem älteren Christen ins Gespräch und der sagte mir aus der Weisheit seines langen Lebens, dass ich mit 18 Jahren schlichtweg zu jung bin für Bibelschule. Da habe ich ja nichts davon. Ich weiß noch gar nichts vom Leben und Bibelschule, also das wäre viel besser, wenn ich da noch ein paar Jahre warten würde. Und ich hörte das so und dachte, interessant, es ist spannend, Herr, weil ich habe es echt verstanden, dass ich da sein soll. Und gehe in meine Kammer, in mein Zimmer und habe in diesen Tagen meine Bibellese mit Spurgeon gemacht gehabt damals, Kleinoden göttlicher Verheißungen. Gehe auf mein Zimmer, eine Viertelstunde später, schlage für den Tag das Wort auf aus dem Jeremia 1, sage nicht, ich bin zu jung. Und ich sage, Herr, ich glaube, ich habe es verstanden. Da ist Gottes Reden für mich zur Erfahrung geworden und ich habe diese Zusprache Gottes in den nächsten Jahren oft gebraucht, weil ich oft tatsächlich eigentlich zu jung war für Aufgaben, die ich hatte. Habe oft dann Menschen anleiten müssen, die um einiges älter waren. Ich war mit 27 Leiter einer Bibelschule. Und wie oft habe ich dieses Wort gebraucht? Daniel, sage nicht, ich bin zu jung. Gottes Reden will zur Erfahrung werden. Und das tut er. Und das ist das Wunderbare. Der richtige Weg orientiert sich am Reden unseres Hirten und braucht natürlich auch dann unseren Gehorsam. Ja, der Hirte kann gehen, wo er will, wenn das Schaf nicht folgt. Das heißt, hören übrigens auch im Hebräischen, im biblischen Kontext, hängt mit dem Wort gehorchen zusammen. Und es gibt natürlich, das wissen wir alle, auch in unserem Glaubensleben, Momente und Tage und viele von denen, wo wir mal nicht gut hören. Wo wir uns dann doch wieder auch an unserem eigenen Wesen orientieren, wo wir uns selber Ehre machen und in so einem Dornengesträuch landen. Und das spricht dann wiederum sehr für den guten Hirten. Er kommt und geht mir nach und stellt mich wieder auf die richtige Straße zurück. Das macht diesen Hirten so gut. Das ist wunderbar. Aber so läuft Gerechtigkeit, dass ich ihm folge, um seines Namens willen lebe, seine Stimme höre, seiner Stimme gehorche und dann merke, wie sich dieser Weg bewährt. So, und wenn wir dann diesem richtigen Weg weiter folgen, kommen wir allerdings in eine kleine Irritation. Denn diese rechte Straße, auf der uns der gute, liebevolle Hirte führt, führt in den nächsten Vers. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Nein. Jetzt sagt der Psalm doch tatsächlich, dass die Straße der Gerechtigkeit, dass der richtige Weg mitunter auch ins Tal des Todesschattens führt. Dass er mich auch in die Krisen des Lebens hineinnimmt. Das Tal ist da, wo es eng wird, da, wo die Angst nach mir greift. Da, wo es dunkel wird, da, wo der Todesschatten sich über mich legt. Und die Straße führt weiter. Und ich bin gerade aus dem Tal des Todesschattens raus und schon habe ich Frühstück im Angesicht meiner Feinde. Der richtige Weg des Hirten führt uns mitunter auch in die Krisen und in die Feindseligkeiten des Lebens. Oh ja, das irritiert uns. Das irritiert uns, weil wir eigentlich erwarten würden, dass er uns vor allen Unangenehmlichkeiten bewahrt. Und wir verstehen das dann oft nicht, Herr. Warum lässt du das zu? Und er sagt mir, Daniel, weil ich weiß, das ist ein Weg, den du freiwillig nicht wählen würdest. Aber als Hirte weiß ich, dass auf der anderen Seite eines Tales auf die grüneren Weiden warten. Ich weiß, wo es gut ist. Ich weiß, wo der Segen auf dich wartet. Und du würdest nie freiwillig diesen Talweg wählen. Du würdest lieber auf deinem abgegrasten Hügel bleiben, wo alles erodiert und wo sich nichts passiert, wo nichts passiert. Ich will aber, dass du wächst, dass du weiterkommst, dass du von Segen zu Segen wanderst. Und ich weiß, wo der Segen wartet, auf der anderen Seite vom Tal. Und dann muss ich dich teilweise leider auch durch diese dunklen Täler führen. Aber Daniel, daran macht sich der richtige Weg fest. Denn in diesen schwierigen Phasen im Tal und vor den Feinden, vor den Augen des Feindes, da wird sich etwas bewähren. Ja, dann frage ich, Herr, was bewährt sich? Er sagt, es bewährt sich deine Gewissheit. Es wird sich bewähren deine neue Genügsamkeit. Und es wird sich bewähren deine neue Geborgenheit. Der richtige Weg führt mich oft in Schwierigkeiten hinein. Aber, und das ist jetzt so wunderbar, ich fürchte kein Unheil. Denn der richtige Weg ist immer da, wo der Hirte ist. Und wo der Hirte ist, hat die Angst kein Recht. Hat die Angst keinen Raum. Das ist der richtige Weg. Der richtige Weg ist immer da, wo der Hirte ist. Und er ist nun mal auch im finsteren Tal da und er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Aber weil er den Tisch deckt, haben die Feinde kein Recht. Die können nur zuschauen und dürfen nicht beißen. Die Armen. Daniel, deine Geborgenheit wird sich bewähren in den Krisen deines Lebens. Du bist auf dem richtigen Weg und da kann ich meine Geschichten erzählen, da könnt ihr eure Geschichten erzählen, dass wir uns von Gott geführt gesehen haben und dann warteten die Krisen. Und Gott sagt, es ist immer noch richtig, dass du bist, wo du bist. Aber ich bin dabei und ich lasse dich in dem wachsen. Ich segne dich in dem. Und ich entziehe mich dem nicht. Es ist der richtige Weg, weil ich dabei bin, sagt der Hirte. Deine Geborgenheit, Daniel, die darf sich mittendrin bewähren. Und daran siehst du auch, dass es der richtige Weg ist. Dass du diesen Frieden, diese Ruhe erlebst. Deine Genügsamkeit wird sich drinnen bewähren, Daniel, weil ich werde dir den Tisch decken. Ich lasse dich nicht verhungern. Ich decke dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde, aber ich sorge für dich. Ich versorge dich mittendrin. Das macht den Weg richtig. Das macht diesen Weg zum Weg der Gerechtigkeit. Und so dürfen wir auch heute Morgen das mitnehmen, diese Entdeckung für uns ganz neu umarmen. Ja, ich habe durch den Hirten eine neue Gerechtigkeit und das ist das große Vorrecht meines Lebens. Ich möchte lernen, auf seine Stimme zu hören, seiner Stimme zu gehorchen und ihm auch folgen, wenn es unbequem wird. Ich möchte aber vielleicht zur Geborgenheit hier noch eine Sache sagen. Wir werden da heute Abend noch mal etwas näher reinschauen. Aber eine Sache ist spannend. Es ist das Tal des Todesschattens, nicht des Todes. Das ist im Hebräischen eine Übersetzung, das müssen wir sehen. Es ist nicht das Tal des Todes. Es ist das Tal des Todesschattens. Und das hat jemand, ein alter Ausleger gesagt, wer mit Christus, dem Auferstandenen, unterwegs ist, für den ist der Tod nur ein Schatten und keine Realität mehr. Wir brauchen den Tod nicht fürchten. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod ist nur ein Schatten. Und natürlich legt sich der Schatten des Todes sehr gerne auf unser Leben. Auch durch eine Diagnose, durch eine schwere Krankheit oder wenn es tatsächlich auch dann zum Sterben geht. Dann legt sich der Schatten auf unser Leben und das ist bedrückend. Aber ihr Lieben, die Wahrheit ist, der Tod ist nur ein Schatten. Er ist keine Realität, die wir fürchten müssen. Denn ich bin mit dem auferstandenen Christus unterwegs, der den Tod überwunden hat. Auch für mich. Ich gehöre dem Leben, ob ich lebe oder sterbe. Das ist wunderbar und das kannst du auf die Feinde übertragen. Die Feinde sind am Kreuz und durch den auferstandenen Christus ein für allemal besiegt. Sie haben kein Recht. Und das Schaf darf mit diesem Hirten rechnen und darf das auch dem Tod und den Feinden immer wieder mal zurufen und zublöcken. Ha, ihr habt kein Recht auf mich. Meinem Hirten sei Dank. Und dieser neuen Gerechtigkeit sei Dank. Herr Jesus, und da möchten wir einfach Danke hinterher blöken. Wir danken dir, dass du bist, wer du bist. Und dass es deine Ehre ist und deine Würde, für unser Leben Verantwortung zu übernehmen. Dass du uns weißt, richtig zu führen. Dass du uns weißt, in den Entscheidungen unseres Lebens richtig zu entscheiden. Dass du uns nicht auch ohne Orientierung gelassen hast. Du hast geredet. Du hast deutlich geredet durch dein Wort. Du lässt dein Reden immer wieder neu Erfahrung werden in unserem Leben. Und dafür danken wir dir, dass du aktiv darum bemüht bist, unser Leben gelingen zu lassen und uns auch auf dieser rechten Straße, wenn es schwierig wird, diese Geborgenheit erleben zu lassen und diese Genügsamkeit, diese Gewissheit, die du uns schenkst. Herr Jesus, wir danken dir. Und du weißt aber auch, wo wir immer wieder auch gezogen werden von unserem alten Schafswesen, unserer alten Schafsnatur und wo wir meinen, immer wieder es vielleicht doch besser zu wissen. Störrisch einfach stehen bleiben, weil uns das Tal nicht taugt. Und wir uns verlaufen und wieder irgendwo hängen bleiben. Jesus, danke, dass es auch da, dass du deinem Namen alle Ehre machst, indem du kommst und uns liebevoll wieder aus diesen Verstrickungen und Verirrungen herausnimmst. Danke, dass du das tust, aus großer Liebe zu uns. Denn du bist der gute Hirte, der sein Leben lässt für uns Schafe. Und du hast es gelassen und du hast bewiesen, dass du um jeden Preis nur an unserem Guten interessiert bist. Und dafür ehren wir dich und dafür danken wir dir heute Morgen. Amen.